Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Allegro Pastel, dieser Roman von Leif Rand, der war vor ein paar Jahren ein großer Erfolg. Und jetzt gibt es den Roman auch als Film. Der hatte gerade Premiere bei den Berliner Filmfestspielen. Und dort wird auch eine neue Verfilmung der Liebhaberin gezeigt. Eines frühen Romans der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Diese beiden Literaturverfilmungen, die schauen wir uns gleich genauer an. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Literatur und Kino, das sind ganz enge Verwandte. Viele große Filmprojekte setzen auf Literatur, aktuell im Kino zum Beispiel gerade Wuthering Heights, oder man kann an Herr der Ringe denken, an Harry Potter, an die Blechtrommel, an unzählige Beispiele. Wie viel Literatur in der gerade laufenden Berlinale steckt in den Berliner Filmfestspielen, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Gesa Ufer. Die hat sich Verfilmung nach Büchern von Leif Rand und Elfriede Jelinek angesehen. Hallo Gesa.
Willkommen. Hallo, guten Morgen.
Sag uns aber erstmal, wie sieht es eigentlich grundsätzlich aus gerade mit Literaturverfilmung in unseren Kinos? Gibt es ziemlich viele, würde ich mal so aus dem Bauch sagen, oder?
Ich glaube, der Eindruck stimmt. Es sieht auch gut aus, würde ich denken. Und das hat eine fast pragmatische Ursache, einen fast zynischen Grund. Die Filmbranche steckt ja tief in der Krise. Die Budgets sind knapp, das Publikum ist zögerlich. Der Streaming-Druck ist hoch und da gehen Produzenten, Produzentinnen natürlich nur ungern Risiken ein. Da kommt dann der Romanstoff ins Spiel, weil natürlich verfilmte Bestseller an sich schon Aufmerksamkeit bringen und man erhofft sich also, den Kassenerfolg dann nochmal zu wiederholen, den das Buch schon hatte. Ein sehr prominentes Beispiel der letzten Jahre war ja zum Beispiel Edward Bergers Remarque-Verfilmung Im Westen nichts Neues, für die es ja sogar Oscars gab. Oder in letzter Zeit auch François Ozons Der Fremde von Camus. Das wollen Camus-Fans sich natürlich nicht entgehen lassen.
Sowas. Und bei deutschsprachiger Literatur, da würde mir die jüngste Joachim Meyerhoff-Verfilmung einfallen. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Wobei Sonderfall, würde ich sagen, da fand ich den Film fast besser als das Buch. Weil
wirklich? Konzentrierter
und tragischer und wirkungsvoller. Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich eher die Ausnahme.
Genau, aber ich glaube tatsächlich, also das Beispiel, was du da nennst, ist auch ein interessanter Gegenpol. Und bei Harpe Kerkeling ist es ja auch so, das sind ja sehr persönliche Geschichten, die im deutschen Kino häufig auch sehr, sehr gut ankommen.
Wie ist das jetzt bei der Berlinale? Welche Rolle spielen da jetzt Literatur, Romanstoffe?
Also Literatur taucht da in unterschiedlichsten Formen auf. Also es gibt einerseits dokumentarische und biografische Annäherungen an Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ich denke da gerade an das Porträt der amerikanischen Schriftstellerin Siri Hustvedt, Dance Around the Self. Da geht es nicht nur um ihr Leben, sondern eben auch um ihren Blick aufs Schreiben, auf die Liebe, auf Identität. Auch in diesem Jahr gibt es wieder das beliebte Format Books at Berlinale. Das ist so eine Art Pitch-Show, in der Verlage Romane vorstellen, von denen sie meinen, dass sie besonders bühnenreif sind, besonders gut für Verfilmungen sich eignen. Da finden sich in diesem Jahr unter den 10 vorgeschlagenen Titeln zum Beispiel Chaya Schrutters Das Geschenk oder ein Roman der Dänin Tove Ditlevsen, aber auch Robert Löhrs Roman Oberammergau, der kommt erst Ende des Monats raus, aber der Verlag stellt ihn hier bei der Berlinale schon vor, weil er ihn eben auch für filmreif hält, ein Dorf im Wandel der Zeiten. Und ich glaube, für viele, die auf der Suche nach einem guten Stoff sind, ist das interessant. Ich habe mir aber zwei sehr klassische Romanverfilmungen genauer angeschaut für uns heute. Die haben auch schon Premiere gefeiert. Das sind sehr unterschiedliche Filme, die aber auf ihre Art auch sehr sehenswert sind.
Einer davon, die Liebhaberinnen, nach dem Klassiker von Elfriede Jelinek. Worum geht's da erstmal? Ist schon vor langer Zeit erschienen, hat man nicht mehr auf dem Schirm.
Genau, das ist schon 50 Jahre alt, dieses Buch. Ist also 1975 erschienen und geradezu ein prototypischer Text für Elfriede Jelinek. Es geht um zwei junge Frauen, Brigitte und Paula. Die wachsen beide in der österreichischen Provinz auf. Ihr Horizont ist sehr eng, die Möglichkeiten auch. Beide wollen im Grunde dasselbe, nämlich einen Mann, eine Ehe und damit sozialen Aufstieg. Aber Elfriede Jelinek erzählt das nicht als Liebesgeschichte, sondern wirklich als schonungslose Analyse. Liebe ist kein romantisches Ideal mehr, sondern es ist eine Tauschbeziehung. Wer bekommt da wen? Wer sichert sich so die materielle Stabilität? Wer wird schwanger, um einen Mann an sich zu binden? Und die Sprache von Elfriede Jelinek, die ist dabei wirklich gnadenlos, sehr repetitiv. Sie zerlegt Floskeln, sie wiederholt, variiert, entlarvt. Und diese Redundanz hat natürlich auch die Funktion zu zeigen, wie sehr sich gesellschaftliche Muster einschreiben.
Habe ich jetzt erstmal Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie man daraus einen Film macht. Wie geht das denn?
Okay. Das hat die Luxemburger Regisseurin und Filmkomponistin mit dem schönen Künstlernamen Coxy vorgeführt. Ich finde radikal und auch sehr organisch. In ihrer Version ist Brigitte keine Näherin mehr in einer Miederwarenfabrik, sondern eine ganz moderne Frau, aber mit einem Berg Schulden. Johanna Wokalek spielt diese Frau, die in ihrer Wohnung nicht mehr schlafen kann, weil sie die als Airbnb-Wohnung vermieten muss. Also schläft sie im 24-Stunden-Fitnesscenter in der Umkleide. Tags jobbt sie eigentlich ja deutlich schon zu alt für diesen Job als Messehostess zwischen viel jüngeren Frauen in sehr spärlicher Bekleidung. Und da präsentieren diese Hostessen ausgerechnet Luxusbunker. Und das sind großartige Bilder, die Coxy da findet für eine Gesellschaft, die im Grunde Beton, Sicherheit und Abschottung feiert als so eine neue Utopie. Vielleicht hören wir mal einen Ausschnitt aus diesem Hostessen-Universum.
So, und jetzt springen wir.
Oh nee, nicht schon wieder.
Zeit fürs Foto. So, kommt mal alle zusammen. Das ist hier so ein bisschen. Komm. Sehr schön. Ihr wisst, wie das geht, ja? Be passionate.
Be passionate.
Be strong.
Be strong.
Be there.
Be there.
Ja, das ist eine richtig schöne Plastikwelt, in die wir da eintauchen. Mhm. Brigitte, also die eine Figur, aber die andere Figur ist Paula. Die wird ganz toll gespielt von Hannah Schiller. Paula ist Teenie, lebt in so einem Kuhkaff und will nur weg. Und die hat dafür im Grunde das Handy für sich entdeckt. Und zwar prostituiert sie sich auf dieser komischen Plattform OnlyFans. Da verkauft sie dann sogar ihre Zehennägel.
Also die beiden Figuren, Brigitte und Paula, hast du ganz knapp vorgestellt. Was haben die jetzt aber miteinander zu tun?
Ja, obwohl die sich eben nie begegnen, sind sie doch über das Smartphone miteinander verbunden. Die Brigitte, die hängt nämlich permanent am Handy, die schaut sich diese Clips der jüngeren Paula an, die beobachtet, die vergleicht, die will also auch der Paula durchaus nacheifern in deren Entschiedenheit, sich aus der Armut rauszukämpfen mit allen Mitteln. Und der Film, der spielt jetzt geradezu exzessiv mit dieser Handy-Ästhetik, was ich finde sehr gegenwärtig wirkt, als wäre Jelineks Text genau für diese Zeit geschrieben. Und dabei, das ist fast ironisch, ist diese Ästhetik allein der Not geschuldet, denn die Produzentin des Films hat mir erzählt, dass sie 10 Jahre lang vergeblich nach Förderung gesucht hat. Immer hieß es, ach, dieses Thema Feminismus und so, das ist doch eigentlich durch. Mhm. Aber erst jetzt im Zuge von MeToo, von den Epstein-Files und auch von der öffentlichen Debatte um Machtmissbrauch habe man ihr signalisiert, dass feministische Stoffe vielleicht doch noch relevant sind. Und und da hat sie wenigstens in Teilen die Förderung zusammenbekommen. Herausgekommen ist dann diese, wie ich finde, kongeniale Adaption. Der Film bleibt in Teilen experimentell, manchmal auch sehr roh, aber manchmal ist er auch fast dokumentarisch. Ich finde, das verleiht ihm gerade Charme, gerade Wucht.
Und die Regisseurin Coxy, die werden wir heute Nachmittag zu Gast haben hier im Deutschlandfunk Kultur nach 14 Uhr in unserem Kulturmagazin Kompressor. Aber jetzt mal richtig zu deinem zweiten Film Allegro Pastel, der Roman von Leif Rand. Ich habe schon gesagt, 2020 war der ein Riesenerfolg, ne?
Ja, Allegro Pastel war im Grunde einer dieser großen Gegenwartsromane der Pandemiezeit. Das ist die Geschichte eines jungen, urbanen Paares, Tanja und Jerome. Beide sind privilegiert, kreativ, sie ist hippe Autorin, eher erfolgreicher Webdesigner, und die beiden führen so eine Fernbeziehung zwischen Berlin und dem Maintal bei Frankfurt, und das spielt alles so zwischen WhatsApp-Nachrichten, zwischen Projekten, zwischen Selbstverwirklichung, Partydrogen, Sport, aber auch so diffusen Zukunftsängsten. Das ist ein Roman über Milieus, über, man kann sagen, digitale Nähe, analoge Distanz oder, wie die Hauptfigur im Roman das Grundgefühl selbst mal so schön beschrieben hat, als vorauseilende Wehmut. Ein Gefühl, das gleichzeitig warm, aber auch traurig ist.
In deiner allerersten E-Mail hast du unser Kennenlernen als ziemlich passablen One-Night-Stand bezeichnet. Ein halbes Jahr später weiß ich, dass du es schmeichelhaft gemeint hast.
Lieber Jerome, lass uns festhalten, dass wir uns für immer E-Mails schreiben, auch falls wir eines Tages in derselben Stadt wohnen.
Leif Rand hat nach der Filmpremiere nochmal erzählt, dass er sich das selbst lange nicht hat vorstellen können, wie das überhaupt laufen soll. Aber weil der Text eben so stark ist und so von inneren Monologen lebt und auch so stark an der Oberfläche spielt, aber während der Corona-Zeit hat er sich dann doch breitschlagen lassen von dem Produzenten Tobias Walker. Und er hat sogar das Drehbuch geschrieben, zum Glück kann man sagen, denn diese merkwürdige Mischung aus Ironie, aus Coolness und dann auch wieder erstaunlich viel Zärtlichkeit, die ist in der Geschichte durchaus erhalten geblieben. Ich muss zugeben, ich hatte allerdings das Pech oder Glück, diesen Roman gerade erst frisch gelesen zu haben. Und in meinem Kopf existierte ein völlig anderes Figurenensemble, also ganz andere Stimmen, ganz andere Gesichter. Da kann dann wahrscheinlich kein Regisseur was dagegen tun.
Also das klassische Problem, dass die Verfilmung dann eben doch hinter dem Buch zurückbleibt. Für dich jetzt jedenfalls.
Auf jeden Fall. Und das Problem stellt sich, finde ich, weniger, wenn der Film sich, wie, so wie in dieser Jelinek-Verfilmung, so weit vom Buch entfernt, dass die Geschichte zwar noch denselben Geist atmet, aber sonst sehr weit davon entfernt ist, wie bei Coxy. Also Allegro Pastel geht einen ganz anderen Weg. Da geht es über eine genaue Ausstattung. Die Figuren machen sich permanent Gedanken über ihre Outfits. Trenchcoat oder grelle Ballonseidenjacke, plüschige Materialien, die vielleicht sowas wie Suche nach Nähe suggerieren oder ganz feste, reflektierende Klamotten, die wie so ein Panzer wirken. Manchmal tragen die Partner zufällig das Gleiche und manchmal sind die Klamotten genau falsch. Also das ist, gibt eine dolle Varianz. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht in der Ausstattung.
In der Filmverfilmung des Romans Allegro Pastel, der Leif-Rand-Roman, wurde verfilmt von Anna Roller, der Regisseurin. Und vorher haben wir gesprochen über Liebhaberinnen. Der Roman von Elfriede Jelinek, den hat Coxy, die Künstlerin, in die Kinos gebracht oder wird sie in die Kinos bringen. Jetzt war erstmal Premiere bei der Berlinale. Gesa Ufer hat sich für uns diese beiden Filme angesehen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Der Gott des Waldes. Mit diesem Thriller hat die US-amerikanische Schriftstellerin Liz Moore vor 2 Jahren einen internationalen Bestseller gelandet. Unter anderem der Thriller-Spezialist Stephen King war begeistert von dem Buch. Und jetzt ist ein früherer Roman von Liz Moore auch auf Deutsch erschienen. Der andere Arthur heißt der. Mein Kollege Tobias Wenzel hat sich die Hörbuchfassung dieses Romans angehört. Und da steigt er gleich mal ein mit einem Bekenntnis aus dem Buch.
Die Redundanz und diese Urteile.
Oh, Entschuldigung, das war jetzt die falsche Stelle. Da lungern noch ein paar O-Töne aus unserem Filmgespräch herum. Aber jetzt müssten Sie den anderen Arthur hören, wie gesagt, mit einem Bekenntnis aus dem Buch.
Das Erste, was du über mich wissen musst, ich bin unglaublich dick.
Ein Reichenviertel im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Der Literaturwissenschaftler Arthur Obb schreibt einen Brief an seine ehemalige Studentin und langjährige Brieffreundin Charlene Turner. Sie hat ihren Besuch angekündigt. Gesehen haben sich die beiden schon etliche Jahre nicht mehr. Arthur möchte nicht, dass sie von seinem Gewicht, er selbst schätzt es auf 250 bis 300 Kilo, unangenehm überrascht wird.
Irgendwie fühle ich mich wie in einem großen Futteral, als wäre ich ein Cello oder ein teures Gewehr.
So lässt Liz Moore ihren Roman »Der andere Arthur« beginnen. Der ist im Gegensatz zu »Der Gott des Waldes« kein Thriller, sondern vor allem eine einfühlsame Charakterstudie. Allerdings derart gut geschrieben, dass man fast so gebannt lauscht, als wäre es ein Thriller.
In den vielen Briefen, die ich ihr im Laufe der Jahre schrieb, habe ich viel zu oft übertrieben, ihr viel zu viel verschwiegen, sie immer wieder rundheraus angelogen.
So hat Arthur Charlene verheimlicht, dass er seinen Job an der Uni verloren hat, vereinsamt ist und sein Haus schon seit vielen Jahren nicht mehr verlassen hat. Nun hat Charlene aber ihren Besuch angekündigt. Da muss Arthur etliche Punkte bedenken.
Fünftens. Mein Haus ist in einem sehr schlimmen Zustand. Sechstens. Ich auch.
Charlene wiederum hat ihm ihren Sohn Kell verschwiegen. Den soll Arthur nun aufs College vorbereiten. Uwe Teschner liest Arthur mit der erforderlichen Sensibilität und sehr glaubhaft. Man hört sogar das schwerfällige Atmen des übergewichtigen Arthur. Auch Timo Niesner trifft immer den Ton in seiner Interpretation von Charlines Sohn Kell, dem zweiten Ich-Erzähler dieses Hörbuchs. Durch Kell erfahren wir, dass er mit seiner Mutter, einer Alkoholikerin, in prekären Verhältnissen in einem Vorort von New York City lebt.
Sie liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Ihr roter Bademantel liegt über ihr wie eine Decke, ein Bein ist seltsam angewinkelt. Sie hat das schnurlose Telefon in der Hand und einen Daumen auf einer Taste. Eine Haarsträhne ist in ihr graues, feuchtes Gesicht gefallen und sieht aus wie ein Schnurrbart. Fuck, sie ist tot, denke ich.
Ohne zu moralisieren, einfach nur präzise beobachtend, thematisiert Liz Moore die Schere zwischen Arm und Reich in den USA und verdeutlicht sie anhand von Arthur und Cal. Als Charlene tatsächlich stirbt, öffnet ihr Sohn Cal ihren Abschiedsbrief.
Ich hatte immer Angst, es dir zu sagen. Aber jetzt tue ich es, denn eigentlich ist es was Schönes. Dein Vater ist Arthur Opp.
Stimmt das? Oder war es Wunschdenken, das im Alkoholrausch in den Abschiedsbrief gelangt ist? Sicher ist, trotz ihrer sozialen Unterschiede teilen Arthur und Cal das Gefühl, unglücklich allein zu sein. Das galt auch für Arthur und Charlene.
Letztendlich war es die Einsamkeit, die uns zueinander führte und miteinander verband. In der Sekunde, als sie meinen Seminarraum betrat, spürte ich, wie einsam sie war. Und ich glaube, ihr ging es ähnlich, auch wenn ich versuchte, meine Einsamkeit vor ihr zu verbergen.
Der andere Arthur ist ein bewegender Roman über die Einsamkeit und den mutigen Schritt zurück in die Gesellschaft. Den tut der schwergewichtige Arthur, als er, angespornt von seiner Putzhilfe, nach Jahren zum ersten Mal wieder nach draußen geht.
Ich spazierte. Ich hatte tatsächlich das Haus verlassen.
Ein großartiges Hörbuch.
Nach dem Roman Der andere Arthur von Liz Moore. Das Buch wurde übersetzt von Cornelius Hartz. Und diese ungekürzte Lesung von Uwe Teschner und Timo Niesner, die ist erschienen bei der Audio Verlag. 10,5 Stunden dauert das Ganze, kostet im Download etwa 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Franz Fiala will nicht mehr für die Europäische Kommission arbeiten. So ist das im neuen Buch von Robert Menasse. Franz Fiala ist sein Protagonist in diesem Buch. Und dass der jetzt frustriert ist von der europäischen Sache, das ist interessant. Denn Robert Menasse war lange Zeit ein ganz erklärter Fan des europäischen Vereinigungsprojektes. Sein EU-Roman Die Hauptstadt wurde 2017 ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis. Und was da jetzt los ist mit der EU und auch sonst in diesem neuen Buch, das kann uns die Kritikerin Maike Fessmann sagen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Die Lebensentscheidung heißt dieses neue Buch von Robert Menasse. Was ist denn da jetzt los mit Franz Fiala? Warum ist er frustriert von der EU?
Ja, das ist wirklich zunächst erstaunlich, wenn man Robert Menasse kennt und vielleicht mal auf Podien erlebt hat, wie er für die EU warb, insbesondere für die Kommission, das große Gemeinschaftsprojekt im Gegensatz zum Rat, der Nationalstaaten vertritt. Also wenn man sich begeistern lassen wollte für die EU, war man bei Robert Menasse an der richtigen Adresse. Und nun hat er in seiner Novelle eine Figur, eben diesen Franz Fiala, der die ganze Sache hinschmeißt, in vorzeitigen Ruhestand geht, weil eben der Green Deal abgewickelt wird.
Das ist der konkrete Grund dieser Abwicklung des Green Deals, ja.
Das ist zunächst der Grund seiner Lebensentscheidung, weil er sagt, er hat jahrzehntelang dafür gearbeitet. Er hat Gesetze geschrieben und die landen nun alle in der Schublade. Mhm. Zum Beispiel wegen der Bauernproteste. Wir erinnern uns, Februar 2024, da sind die mit Traktoren nach Brüssel gezogen und danach wurde sehr viel geändert. Und Robert Menasse ist schon auch immer ein politischer Kopf, der gibt's dann kurz mal so eine kleine Zahl, 4% der Bauern ist die Bevölkerungsanteil von Bauern in der EU und ein Drittel der Fördermittel bekommen sie. Also dieser Franz Fiala, der hat schon eine Menge Frust auf sich geladen und beschließt es. Er hat ja noch ein Leben vor sich und dann kommt aber zusätzlich noch eine Krebsdiagnose dazu.
Ah, das heißt, das Buch nimmt eine Abzweigung von diesem EU-Thema dann in existenziellere, tragischere Themen des persönlichen Lebens?
Ja, es sind schon sehr existenzielle Themen, die dann da mit behandelt werden. Aber Robert Menasse wäre nicht der ist, wenn er nicht das Ganze mit Heiterkeit verbinden würde. Also wir haben sehr viele tragikomische Szenen, Zum Beispiel, wenn Franz Fiala seiner langjährigen Geliebten 4 Jahre war, mit der zusammen EU-Adel, heißt es mal von ihr, also eine sehr taffe Frau, einen Heiratsantrag macht und gleichzeitig aber auch sagt, dass er aus seiner Wohnung auszieht, dass er die aufgibt und zu ihr ziehen will und in Ruhestand geht. Und das findet die wenig sexy, die Frau. Und dann gibt es eben noch die 89-jährige Mutter in Wien, die natürlich auch immer gebrechlich wird. Und auch das wird zum Teil tragikomisch geschildert, wie Mutter und Sohn sich belauern. Und jeder denkt immer, der andere sieht so schlecht aus, der andere sieht so schlecht aus. Und das wird dann schließlich zur eigentlichen Lebensentscheidung, dass er sich nach der Krebsdiagnose vornimmt, er will wenigstens die Mutter überleben, um ihr eben den Schmerz zu ersparen, ihn beerdigen zu müssen.
Jetzt ist das ja, Sie haben es gesagt, als Novelle angekündigt, dieses Buch. Novelle ist ja so im Literarischen eine festgelegte Form. Was ist jetzt hier das Novellenartige an diesem Buch?
Ja, da sieht man eben Robert Menasses kluges literarisches Händchen, dass er diesmal nicht in die epische Breite geht, wie in der Hauptstadt oder wie in die Erweiterung, der andere Roman, der mit der EU zu tun hat, der in Albanien spielt, sondern sich auf diesen einen Konflikt fokussiert. Goethe hat ja davon gesprochen, da muss eine unerhörte Begebenheit in der Mitte sozusagen kommen. Und das ist in diesem Fall die Krebsdiagnose. Ist ein Pankreaskarzinom, also ein Krebs mit einer statistisch extrem schlechten Lebenserwartung. Und dieser Sohn nimmt nun alles auf sich, selbst eine schwierige Operation, um eben der Mutter den Gefallen zu tun, dass sie seinen Tod nicht miterleben muss.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass Robert Menasse lange Zeit so ein leidenschaftlicher Verteidiger der Europäischen Union war. Verstehe ich jetzt das richtig, dass in diesem Buch, in dieser Novelle, das ganze EU-Thema sozusagen nur der literarische Hintergrund der Figur ist, es aber eigentlich um diese Erkrankung geht, um das Verhältnis zur Mutter, um Leben und Tod im persönlichen Leben?
Also so weit würde ich nicht gehen. Ich würde wirklich sagen, dass beide Themen gleichrangig nebeneinander stehen. Es ist ein tragikomischer Roman über die Abwicklung von Hoffnungen. Ja. Abwicklung von politischen Hoffnungen, eben Green Deal, Umweltpolitik in der EU und auf der anderen Seite eben persönliche Hoffnungen dieses Franz Fiala, dessen Zukunft implodiert sozusagen mit dieser Diagnose und der natürlich auch wieder neuen Sinn braucht und besondererweise, ein bisschen absurderweise, sich als großen Lebenssinn vornimmt, die Kreisemutter zu überleben. Und das ist natürlich eine Robert Menasse-Anlage, die auch einige andere Altersromane, finde ich, gut toppt, weil er sich so auf eine Form fokussiert und festlegt und wirklich amüsant ist bei diesem tragischen Thema.
Mit seiner Novelle Die Lebensentscheidung, das neue Buch von Robert Menasse im Surkamp Verlag erschienen mit vergleichsweise schmalen 158 Seiten, 22 € ist der Preis für das Buch. Maike Fessmann war unsere Rezensentin. Ganz herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin Uli Cyriax und mein Buch, das mich zuletzt sehr beeindruckt hat, ist das Buch von Benedikt Wells, Das Ende der Einsamkeit. Es erzählt die Geschichte von 3 Geschwistern. Der Plot ist, dass die Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen. Und sie sprechen nicht über diesen Verlust der Eltern und finden alle 3 auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise ihren Weg ins Leben. Es spielt natürlich auch eine Liebesgeschichte mit rein. Da gibt es dann auch noch eine ganz interessante Wendung am Ende des Romans. Also man kann es einfach gut nachvollziehen, wie die Charaktere denken. Sie handeln und denken zugleich, aus meiner Sicht. Und das macht es einfach spannend, weil immer sind mehrere Möglichkeiten denkbar und Vorüberlegungen, Nachüberlegungen, also wie man eben sein Inneres praktisch nach außen kehrt, das liest man in den Dialogen von Wells.
Uli Cyriax liest in Hamburg vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells. Das ist als Taschenbuch im Diogenes Verlag erschienen mit 370 Seiten für 14 €. Jetzt mit Boualem Sansal, dem französisch-algerischen Schriftsteller. Und der erzählt uns von Büchern, die für sein Leben ganz besonders wichtig gewesen sind.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Le livre de ma vie. Je crois que pour moi, l'un des livres
Ich glaube, eines der außergewöhnlichsten Bücher, das in meinem Leben wirklich eine große Rolle gespielt hat, sind für mich die Essais von Montaigne. Und vielleicht auch die Bibel, genauer gesagt die Geschichte von Jesus. Ich spreche dabei nicht von Religion, ich spreche von Jesus als Mensch oder als Nicht-Mensch. Es ist eine großartige Geschichte. Das ist absolut außergewöhnlich. Und Montaigne hat es als Philosoph, als Politiker geschafft, etwas Großes zu leisten. Man kann sagen, dass das, was man später die Aufklärung in Europa genannt hat, dort seinen Anfang nahm. Es begann mit Montaigne. Danach kamen Descartes und viele andere und später die großen Philosophen. Montaigne ist außergewöhnlich. Er beendete einen schrecklichen Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten, der Europa verwüstet hatte. Und ich glaube, er hat die Grundlage der Politik im modernen Sinn gelegt. Das heißt Konvention, Verhandlung, Kompromiss. Man setzt nicht einfach blind auf die Zukunft. Die Zukunft wird intelligent aufgebaut. Es geht um Vernunft. Es geht um Vernunft, um Bildung, um Kultur. All das hat er eingebracht. All das hat er eingeführt. Natürlich ist das sehr schwer zu lesen. Es ist ein Buch mit fast 2000 Seiten, praktisch unlesbar. Man braucht einigen Mut, um es zu lesen. Ich persönlich habe es sehr geliebt. Ich habe viel darüber geschrieben. Und dann, als ich 16, 17 Jahre alt war, die Entdeckung von Jesus. Nicht dem Christus, sondern Jesus. Er ist eine Figur, die man zum Beispiel durchaus auf eine Stufe mit Don Quixote stellen kann. Es ist dasselbe. Für mich ist Jesus ein Don Quixote. Das sind diese völlig unwahrscheinlichen Figuren, die auf sehr romantische und poetische Weise versuchen, etwas aufzubauen. Meistens scheitern sie, natürlich. Aber genau darin liegt ihr Charme. Jesus, Don Quixote. Das ist für mich großartig.
C'est ça leur charme. Jésus, Don Quixote. C'est formidable pour moi.
Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal über literarisch-mythologische Helden seines Lebens. Don Quixote haben wir gerade gehört. Über Jesus hat er gesprochen. Also die Bibel, ein ganz wichtiges Buch seines Lebens. Vorher hat er über die Essays von Michel Montaigne gesprochen, welche Rolle die in seinem Leben gespielt haben. Boualem Sansal, Sie haben es sicher mitbekommen, der war im vergangenen Jahr in Algerien inhaftiert aus politischen Gründen, wie weithin angenommen wird. Und er konnte dann nach einer Intervention unseres deutschen Präsidenten ausreisen nach Deutschland. Ende des vergangenen Jahres ist also jetzt wieder in Sicherheit. Und Sie haben ihn hier gehört mit Büchern seines Lebens.